Gibt's Fragen? Keine Fragen? Okay. Dann geht's weiter, da wo wir letzte Woche aufgehört haben. Also Frage war, wie kriegen wir das hin, dass letztendlich Prozesse von einer CPU, ich sag mal, quasi gleichzeitig abgearbeitet werden. Naja, ihr wisst alle, sie werden immer häppchenweise abgearbeitet. Erst die erste Applikation, eine Millisekunde, dann kommt die nächste dran. Jo, und damit sie sich nicht gegenseitig stören, dürfen sie an sich in ihrem normalen Ablaufmodus mehr oder weniger nichts. Sie dürfen rechnen und das war's. Wenn sie was wollen, müssen sie halt einen System Call machen, dann sind sie im privilegierten Modus. Wir haben gesagt, das ist nichts anderes als ein Unterprogrammaufruf, allerdings mit dieser Rechteerweiterung. Dann können sie irgendwas hochdringend Wichtiges machen, MMU umprogrammieren, I.O. machen und so weiter. Und wenn sie damit fertig sind, geht es halt weiter. Jo, wenn natürlich jetzt über den Interrupt-Vektor oder über den System-Call-Vektor eine Rechteerweiterung gemacht wird, dann ist klar, dann darf der Exception- oder System-Call-Vektor nicht irgendwo hin zeigen. Und darf auch nicht vom Benutzerprogramm veränderbar sein. Wenn ich über den Exception-Händler meine Rechteerweiterung kann und ich könnte jetzt sagen, wo ich hinspringen will, na, dann hätte ich eine Rechteerweiterung und könnte machen, was ich will. Also, jo, wie macht man das heutzutage? Im Prinzip so, dass man einfach sagt, naja, die Interrupt Exception System Call Vektoren, die müssen irgendwie geschützt liegen. Jo, standardmäßiges Verfahren heutzutage, die liegen einfach im Speicher irgendwo und der Speicher ist letztendlich wie der Speicher von anderen Applikationen auch für meinen User-Prozess nicht zugänglich, MMU. Jo, dann haben wir gesagt, jeder Prozess braucht die CPU, braucht sie, aber alle gleichzeitig geht nicht, also Häppchen für Häppchen, immer der Reihe nach. Wie machen wir das? So von der Idee her, wir haben eine Endlosschleife in unserem normalerweise Betriebssystem. Das Betriebssystem macht nichts anderes, als den Inhalt der Register vom ersten Prozess zu laden. Der erste Prozess läuft eine Weile und nach einer Millisekunde oder so hört jetzt die Arbeit auf. Und dann speichern wir den aktuellen Zustand vom Prozess 1, also den aktuellen Zustand, der sich letztendlich durch die Register definiert, wieder irgendwo hin. Was machen wir dann mit dem Prozess 2, mit dem Prozess 3 und so weiter, bis wir am Ende angekommen sind. Und wenn irgendwas noch nicht fertig ist, fangen wir halt oben wieder an. Jo, das Erste, das kann man ein bisschen vereinfachen, dass man sagt, das sieht ja für alle Prozesse im Prinzip gleich aus. Dann sagt man halt, naja, das Laden der Register vom Prozess 1, ja, der erste Prozess, also standardmäßig in der Unix-Welt, ist der Innenprozess. Die Register in dem Sinne werden gar nicht geladen, der Rechner läuft halt los, CPU läuft los und dann hat sie irgendeinen Registerinhalt. Jo, und danach wird dann eigentlich immer nur noch der aktuelle Registerinhalt abgespeichert von dem jetzt gerade laufenden Prozess und die Register vom nächsten Prozess werden geladen und fertig. Und das jetzt in einer Endlosschleife. Jo, und die zwei, also das Abspeichern der aktuellen Register und das Laden vom nächsten, das kann man dann zusammenfassen. Das ist dann standardmäßig im Betriebssystem immer die Schedule-Funktion. Also wir rufen die Schedule-Funktion auf, die speichert den aktuellen Prozess ab, lädt den nächsten und kehrt dann zum nächsten auch zurück. Jo, und dann sieht das letztendlich so aus. Wir haben irgendwie, und das ist so die Hauptschleife vom Betriebssystem, irgendwie Rechner initialisieren, jo, und dann kommen die Prozesse dran, immer der Reihe nach, ein bisschen arbeiten dürfen sie, Millisekunde oder so, und dann wird halt der Prozesskontext gewechselt und der nächste Prozess kommt dran, darf ein bisschen arbeiten. So die Idee, nur leider, wenn hier oben steht, do some work, das ist dann irgendwie ein, keine Ahnung, Funktionsaufruf oder schreibt dahin, was ihr wollt. Das Problem ist natürlich, dass diese Funktion, die man da aufruft, immer wieder zurückkehren muss. Wenn die jetzt meint, ich drehe mal noch eine Däumchen, dann haben wir eine Schedule-Funktion, die hilft uns aber nichts. Jo, also, entweder also das Do Some Work muss in irgendeiner Form immer freiwillig unterbrechen oder muss unterbrechbar sein, zwangsweise. Jo, wie rufen wir das zwangsweise auf? Da ist eine Möglichkeit, das letzte, und so wird es heutzutage auch gemacht, das im Timer-Interrupt zu lösen. Der Timer-Interrupt kommt alle, zum Beispiel alle Millisekunde. Jo, und im Timer-Händler machen wir dann nichts anderes als aktuelle Register speichern. Wie machen wir das? Na, zum Beispiel alles auf den Stack ablegen und letztendlich uns den Stack-Pointer irgendwo zu merken. Das ist eigentlich alles, was wir dann noch brauchen. Wenn wir den Stack-Pointer haben, dann können wir über den Stack-Pointer auf den Stack zugreifen und da liegt der Rest der Register. Jo, wenn wir den aktuellen Prozess abgespeichert haben, dann kommt hier irgend so ein, ja, was wollen wir jetzt tun? Der Prozess ist zu Ende, jetzt suchen wir uns was Besseres. Das ist jetzt sehr abhängig von dem Scheduling Policies vom Betriebssystem. Manche sagen Round Robin, wenn wir oben angefangen haben, unten angekommen sind, geht es halt am Anfang wieder los. Manche machen das mit Prioritäten, kann man sich überlegen. Jo, und dann haben wir uns einen ausgeguckt. Von dem einen neuen holen wir uns jetzt wieder den Stackpointer. Und vom Stack können wir uns jetzt die ganzen Register laden. Und wenn wir damit fertig sind, machen wir ein IRET. Ja, dann springen wir sozusagen in einem Prozess in die Schedule-Funktion rein. Und wenn wir aus der Schedule-Funktion wieder rauskommen, sind wir ganz woanders. Das verwirrt den einen oder anderen Compiler auch manchmal. Na, so nach dem Motto, ja, wenn man eine Funktion aufruft, dann dauert es eine Weile und irgendwann kommt die zurück. Tut sie in dem Sinne aber natürlich jetzt hier nicht. Die kehrt erstmal zu einem anderen Thread zurück oder einem anderen Prozess und später irgendwann kommt sie zu uns zurück. Jo, also das wäre eine Möglichkeit, Multitasking in der CPU relativ einfach zu regeln. Timer-Händler. Also was wir brauchen, ist eigentlich nur ein Interrupt-Timer. Hat heutzutage jeder Rechner, selbst kleiner Mikrocontroller hat sowas. Jo, die Frage ist natürlich, wie oft rufen wir so ein Ding auf? Vorschläge. Was spricht dafür, es häufig aufzurufen? Hallo. Wenn ich eine Taste drücke, aber ich habe, was weiß ich, 1000 Prozesse in meinem System und dann komme ich erst nach einer Stunde wieder dran, dass dieser Tastendruck verarbeitet wird, das will ich nicht. Okay, also, es sollte relativ häufig sein. Anderes Argument, warum sollte es jetzt nicht zu häufig sein? Das haben wir uns ja neulich mal angeguckt. Interrupts sind in Pipeline-Rechnern nicht so wirklich schön. Ja, und natürlich jedes Mal dieser Timer-Händler, die Ausführung dauert eine Weile. Also hier steht jetzt zwar Punkt, 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 insofern sieht es recht kurz aus, aber dass diese Liste hier, alle Register mal zu pushen, die kann eventuell ganz schön lang sein und dementsprechend kann auch dieses Stückchen Code relativ lange dauern bei der Abarbeitung. Und natürlich nicht zu vergessen, wenn wir hier unten aus dem Prozess wieder rauskommen, haben wir natürlich völlig andere Adressen. Der Cache ist erstmal, ja gut, das steht jetzt nicht dabei, den Cache müsste man natürlich noch löschen, MMU umprogrammieren. Wir fangen erstmal bei Null an. Sprungvorhersage ist erstmal wieder wertlos. Wir wissen nicht mehr, wie war das noch beim letzten Mal, wo sind wir gesprungen oder nicht. Alles erstmal wieder wertlos, soll heißen, das sollte man nicht so häufig machen. Ja, bis 2000 Gummibaum, irgendwas, hatte Linux eine Wiederholfrequenz Frequenz dieses Timer-Händlers von 100 Hertz, Windows auch. Dann wurden die Rechner ein bisschen flotter. Da hat man gesagt, naja, drehen wir es auf 1000 Hertz. Ja, inzwischen wird das aber mit den Caches, mit der Anzahl der Register, mit der Sprungvorhersage und so immer unangenehmer. Inzwischen hat Linux das Ganze schon wieder auf 250 Hertz zurückgedreht. Einfach aus Performancegründen. Da geht so viel verloren durch diese Interrupts. Das verkneift man sich ganz gern, gerade so bei High-Performance-Rechnen. Das macht einem sonst zu viel kaputt. Jo, gut. Also, wenn wir das so machen, immer schön Timer-Interrupt, dann kommt der nächste Prozess dran. Das funktioniert natürlich nur, solange auch Timer-Interrupts kommen. Soll heißen, ein Wald- und Wiesenbenutzer darf die Dinger nie abdrehen können. Gut, wie dreht man? Also jetzt hier Beispiele sind über die Intel-Welt. Gilt im Prinzip auch natürlich für alle Prozessoren, so oder ähnlich. Ja, in der Intel-Welt würde man mit CLI, Clear Interrupt Enable Bit, könnte man die Interrupts ausschalten. Für die aktuell laufende CPU soll man natürlich jetzt nicht können als normaler Benutzer. Also ist diese CLI-Instruktion im User-Modus einfach schlicht nicht erlaubt und fertig. Wenn ich die aufrufe, dann gibt es eine Illegal Instruction bzw. Protection Fault, wird nicht ausgeführt und fertig. Die andere Variante wäre, man kann natürlich mit Push-Flex alle Register, alle Flex auf dem Stack sichern und mit Pop-Flex alle Register-Bits, also diese Flex-Bits, restaurieren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich pushe mal die Flex, drehe auf dem Stack das eine oder andere Bit und lade dann zurück die Status-Flex. Damit könnte ich natürlich dann auch Interrupts an- und ausschalten. Dementsprechend Finger weg, darf man nicht. Allerdings haben sich die Intel-Ingenieure jetzt gesagt, naja, Push-Flex und Pop-Flex, damit restaurieren bzw. sichern wir natürlich auch die ganzen anderen Flex. Und jetzt Carry-Flex und Zero-Flex und so, die möchte ich ja vielleicht mal sichern, um sie hinterher zu restaurieren. Das sollte ja eigentlich schon gehen. Ja, und da sagen manche dann eben, naja, dann funktionieren die Befehle an sich zwar, nur das Interrupt-Enable-Bit, das lassen sie weg. Das wird zwar gepusht, es wird auch gepoppt, nur es wird nicht reingeschrieben in das Flex. Was immer sehr schön ist, wenn Instruktionen sich manchmal so und manchmal so verhalten, ihr kennt das noch aus dem letzten Jahr, virtuelle Maschinen bei mir, sowas ist dann natürlich für die Virtualisierung ganz blöd, wenn sich Befehle manchmal so und manchmal anders verhalten. Jo, was heißt das jetzt aber, wenn ich einerseits in meinem Prozess mehr oder weniger jederzeit unterbrochen werden kann und ich auch keine Chance habe, das zu verhindern? Das heißt letztendlich, ich habe keine Ahnung, wie lange mein Programm laufen wird. Jo, dementsprechend irgendwie alles, was mit Multi-User zu tun hat, ist im Allgemeinen dann nicht realzeitfähig. Da müsste man dann im Linux-Kern oder im Windows-Kern, je nachdem, irgendwie noch was reinschrauben. So nach dem Motto, ja, wenn der spezielle Prozess laufen möchte, dann darf er. Der darf dann auch die anderen mal ausbremsen oder so. Das kann man natürlich noch mit einbauen, aber so ein Standard-Linux, ein Standard-Windows ist in keinster Weise realzeitfähig. Was natürlich besonders schön ist, wenn man dann, was weiß ich, DVDs brennen will oder so und der DVD-Brenner dann möchte seine Daten in entsprechender Rate. Wenn mein Programm aber mal weggescheduled ist und nicht drankommt, dann kriegt es nicht und Pech gehabt. Also Multi-User und DVD bzw. CD-Brennen, das widerspricht sich so ein Stückchen. Gut, heutzutage hat man die Buffer recht groß gemacht, da ist das Problem nicht mehr so groß, aber ich kann mich erinnern, so die ersten CD-Brenner, die, ja, wenn man viel Glück gehabt hat, dann hat man auch eine CD brennen können. So, jeder zweite ging einfach nicht. Jo, letzter Punkt. Wir haben gesagt, Multitasking, dann soll jener Prozess doch bitteschön auf seine eigenen Geräte zugreifen. Wenn ich an meiner Konsole sitze, dann möchte ich nicht, dass ein Kumpel, der sich remote eingeloggt hat, auf meinem Bildschirm bunt drauf rumpinseln kann. Und wenn ich auf Platte irgendwas abspeichere, dann soll doch der andere Bildschirm da nicht drauf gucken können. Eine Variante ist einfach, dass man dann sagt, und das ist so der Standard heutzutage, dass man einfach sagt, dass die Ein-Ausgabe-Befehle schlicht privilegiert sind. Es darf keiner auf Geräte ein- und ausgeben, ohne irgendwie was zu berücksichtigen. Jo, wie macht man es dann, wenn man jetzt sagt, naja, darf eigentlich keiner? Gut, dann kann man sagen, dann macht man es eben so. Wenn ich was ausgeben will, dann bitte schön System Call aufrufen, dann bin ich im privilegierten Modus. Und im privilegierten Modus, da kann jetzt das Betriebssystem mal gucken, darf der das überhaupt? Darf der in die Datei reinschreiben, darf der auf das Terminal schreiben? Und erst wenn sich rausstellt, ja, der darf, dann macht das Betriebssystem halt so ein In-B, Out-B, je nachdem, was gefragt ist. Ja. Performance. Wenn ich jetzt ein Zeichen auf der seriellen Schnittstelle ausgeben will, dann ist es eigentlich, wenn man sich die Hardware vom PC zum Beispiel anguckt, dann ist es schlicht ein einziges Out-B, was reichen würde. Out-B auf die entsprechende mit dem entsprechenden Registerinhalt auf die entsprechende Speicherzelle oder entsprechenden Port. Und das Zeichen wäre ausgegeben. Jetzt haben wir gesagt, User-Prozess nicht erlaubt, also System Call. System Call heißt, naja, wir haben schon mal gesagt, so Interrupt-System Calls an sich sind schon mal teuer, ne, wenn man es irgendwie in die Pipeline mit reinfriggeln muss. Dann machen wir noch die Abfrage, darf ich überhaupt? Und wenn ja, machen wir es und dann den ganzen Weg wieder zurück. Also aus einem Out-B werden, ich sag mal, geschätzte 1000 Instruktionen. Okay, serielle Schnittstelle, die ist eh schneidzapfen langsam, da kommt es nicht so drauf an, aber das gleiche gilt natürlich im Prinzip auch beispielsweise für einen X-Server oder sowas. Wenn ich ein Pixel malen will, ja, jedes Pixel malen heißt System Call. Oder wie? Ja, in uralten Zeiten war das mal so. Also wer sich so ein altes IBM BIOS mal anguckt mit VGA-Grafikkarte, also echte VGA-Grafikkarte, uralt von 1900 irgendwas, und da verwendet die BIOS-Funktion zum Pixel setzen, Pixel abfragen, dann kann man gucken, wie die Pixel so der Reihe nach auf dem Bildschirm erscheinen. Das als Grafik zu bezeichnen, das ist dauert, was weiß ich, eine halbe Minute, bis der Bildschirm vollgemalt ist. Ja, und du? Irgendwie geht das heute auch ein bisschen flotter. Ja, wenn ihr heute irgendwelche Spielchen spielt, dann habt ihr doch flüssige Grafik in, keine Ahnung, 50 Hertz, 100 Hertz Bildwiederholfrequenz und ihr habt eine Auflösung von 2000 mal 1000 Pixelchen. Wie schafft man das heutzutage? Ja.
Nee, also erstmal ist es ja wahrscheinlich Memory Map und zum anderen ist auf der X-Server halt direkt zugreifen. Der ist halt dann privilegiert.
Okay, also zwei Punkte waren schon richtig. Das erste ist, es geht gar nicht heutzutage mehr. Also jedenfalls die Grafik, die geht gar nicht mehr über In-B, Out-B, sondern die geht über Memory Mapped. Ja, ihr wisst alle, es gibt im Prinzip zwei Varianten, auf I.O.-Geräte zuzugreifen. Einmal mit I.O.-Befehlen, aber auch im Prinzip mit einem Move, mit einem Load Store. Jo, Load Store kann man natürlich also sagen, ist jetzt erstmal nicht schneller als ein In-B, Out-B. Im Prinzip ja auch nur eine Instruktion. Wie kriegen wir davon es hin, dass jetzt ein Prozess im User-Modus nicht einfach Memory Mapped liest und schreibt? MMU. Ich kann sagen, ja, wir haben einen physikalischen Speicherbereich, das ist die Grafikkarte. Und normaler User darf nicht, aber die MMU, ich kann ja im System Call, was weiß ich, die MMU umprogrammieren. Und dann kann ich auch einem, beispielsweise einem normalen User-Prozess, die Rechte geben, ja, ja, du darfst auf den Speicherbereich lesen, schreiben, zugreifen. Und da wird es dann eben so gemacht, Antwort war da richtig. Der X-Server ist die eine große Ausnahme. Der lässt sich einfach die Berechtigung geben, Grafikkarte lesen, schreiben dürfen. Ja, und dann ist die Performance halt um Faktor, keine Ahnung, 100.000 schneller. Jo, wie schaffen wir das jetzt, dem X-Server entsprechend zu sagen, was er machen soll? Jetzt hat mal richtig, ne? Also der X-Server hat die Berechtigung, auf dem Bildschirm rumzumalen. Aber jetzt, wir haben ja ein Anwendungsprogrammchen. Und Anwendungsprogrammchen und X-Server sind jetzt zwei völlig voneinander getrennte Applikationen. Und der eine darf nicht in den Speicher vom anderen schreiben. Also haben wir das Problem doch eigentlich wieder.
Ich mach mal Shared Memory zwischen Prozessen und sagen, hier ist das Fenster, update das mal.
Ja, zum Teil. Also das gibt es heutzutage auch. Betriebssystem, dem kann ich natürlich auch über System Call sagen, gib mir mal einen Shared Memory Bereich und verteile den mal zwischen Prozess 1, 2, 3, 4. Und dann können alle auf diesem Speicherbereich zugreifen. Ja, und der eine malt halt sein Fensterchen da rein und der andere nimmt den Inhalt und pinselt ihn einfach nur in die Grafikkarte. Ja, normalerweise malen Programme aber keine Bildschirme. Sondern wenn ihr euch das X-Interface mal anguckt, da stehen so Sachen drin wie male Linie von nach oder mach ein Fenster auf mit der und der Größe. Ja, und das sind letztendlich Kommandos und die Kommandos, na gut, die werden jetzt wieder in einen Shared Memory Speicherbereich geschrieben und dann kann sich der X-Server aus diesem Shared Memory Bereich die ganzen Kommandos rausholen, was er dann machen soll. Und dann malt er halt entsprechend Linien und so. Okay, also über die Art und Weise kriegen wir letztendlich auch ein bisschen mehr Performance hin. Also in B, out B ist so gesehen heutzutage, das macht kaum noch jemand. Da werden einmal am Anfang mit in B, out B zum Beispiel die Größen vom Bildschirm eingestellt, was weiß ich, 1024x768 Auflösung oder so. Und ab dann Memory mapped. Jo, okay, jetzt haben wir gesagt, ein Prozess darf auf andere Prozesse, auf den Speicher anderer Prozesse nicht zugreifen. Ja, wie greifen wir auf den Speicher anderer Programme zu, mit zum Beispiel Move? Das kriege ich auch immer sofort genannt als Beispiel. Ne, mit Move kann ich auf Speicher zugreifen. Ja, aber es gibt natürlich auch Prozessoren, die mit Add und Sub und Call und was weiß ich auch auf Speicher zugreifen. Ein Call, da denkt man erstmal, wieso, der springt doch. Naja, aber die Rückkehradresse wird irgendwo hingeschrieben, also letztendlich auch ein Speicherschreibbefehl. Wenn man jetzt natürlich sagt, so ähnlich wie gerade eben, hier ne, bei dem In-B-Out-B, da haben wir gesagt, im User-Modus nicht erlaubt, da könnte ja was Böses passieren. Jetzt zu sagen, naja, eine Addition, Subtraktion, Call, Red, alles verbieten wir, könnte ja was Böses passieren, geht nicht, performancemäßig, ist klar. Gut, und da machen wir letztendlich dann die ganzen Geschichten alle über die MMU. Jo, aus heutiger Betriebssystemsicht ist die MMU die, ich sag mal, eierlegende Wollmilchsau. Die wird inzwischen für alles verwendet. Also wer jetzt irgendwie die MMU mal vergurkt, irgendwie ein kleines Löchlein da verpennt zu stopfen, dann ist praktisch alles möglich. Jo, MMU, Hammer. Jo, jetzt haben wir ja Multitasking uns angeguckt, wie das so prinzipiell funktionieren soll. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, dass man das vielleicht auch echt parallel machen kann. Also was wir uns gerade angeguckt haben, das war ja, also was die CPU angeht, mit Timer-Interrupts immer schön abwechseln. Der Rest könnte man sagen, also Speicherschutz, I/O-Geschichten, das würde im Prinzip, das gilt im Prinzip ja für jede CPU. Ob das jetzt eine CPU ist, zwei, drei, vier, ist im Prinzip wurscht. Jo, die Frage ist, wie bauen wir uns jetzt den Rechner, dass wir wirklich mehrere, ich sag mal, CPUs haben. Bevor wir das so richtig angehen, eine Idee noch vorweg. Wir haben uns immer angeguckt bei der Pipeline, die wir uns aufgebaut haben. Naja, da tackern die Befehle immer so schön durch. Und das, was uns immer wieder in die Suppe gespuckt hat, war die Tatsache, dass ein Befehl ja noch nicht fertig war, bevor wir den nächsten angefangen haben. Und dann haben wir uns tausend Sachen überlegt, wie kriegen wir dieses eigentliche Problem wieder gelöst. Data-Hazards, irgendwie Geschichten mit Forwarding. Sprung, dieses Delayed Branching, was da ja eigentlich vorkommt, wie kriegen wir das weg? Ja, mühevoll mit Sprungvorhersage, Sprünge wieder abbrechen, wenn wir sie falsch gemacht haben und so. Eine andere Idee wäre, naja, wenn wir dann einen Befehl angestoßen haben und wir wissen noch nicht so recht, was kommt da jetzt bei raus? Wir wollen es aber wissen, bevor wir die nächste Instruktion anfangen. Ja, dann können wir jetzt entweder warten, einfach sagen, ja, das haben wir schon, Interlocking, da drehen wir mal so lange Däumchen, bis wir wissen, was Sache ist. Oder, ja, das wäre jetzt die andere Lösung. Wir können doch sagen, naja, dann tun wir doch in der Zwischenzeit mal was ganz anderes. Wir haben unseren einen Prozess, der möchte erstmal einen Compare und danach einen bedingten Sprung. Ja, da wissen wir noch nicht. Na, dann machen wir erstmal das Compare und in der Zwischenzeit, bis wir den bedingten Sprung anfangen, machen wir was ganz anderes. Die Frage ist, was haben wir denn ganz anderes, was wir tun könnten? Und da ist die Idee, dass man sagt, naja, möglicherweise haben wir doch mehrere Threads oder mehrere Prozesse, wie auch immer ihr das Ding nennen wollt, dann nehmen wir doch einfach eine Instruktion von einem anderen Thread. Die ist doch unabhängig davon. Jo, und dann kann man sich das als Bildchen so malen. Also im oberen sind sozusagen fünf Programme, fünf verschiedene abzuarbeitende Programme, die mehr oder weniger gleichzeitig abgearbeitet werden sollen. Wir haben einen Thread 0 mit 1, 2, 3, 4 Instruktionen, einen Thread 1 mit 1 und so weiter Instruktionen. Jo, dann fangen wir doch mal mit Thread 0 an, mit der ersten Instruktion. Ja, aber bis wir die zweite anfangen können, das wäre hier unten, muss die erste ja eigentlich, so die Idee, abgearbeitet sein. Und in der Zwischenzeit haben wir eine leere Pipeline, da können wir Nops reinstecken. Oder, so wir dann haben, könnte man auch sagen, ja, dann fangen wir doch von dem nächsten Thread mal eine Instruktion an. Und wenn die dann irgendwann fertig ist, dann könnten wir die zweite von dem durchführen. Jo, und das kann man natürlich entsprechend viele Threads, viele lauffähige Threads vorausgesetzt, kann man sich damit schön die Pipeline füllen. Ja, können wir gleich noch darüber diskutieren. Also im Wesentlichen hast du erstmal recht. Die Instruktionen hier, die sind zwar voneinander erst einmal unabhängig, aber wir haben natürlich, insofern hast du recht, was an der CPU oder an der Pipeline dranhängt, sind die ganzen Caches, die MMU und so weiter. Und die Caches sind natürlich mit irgendwas gefüllt, aber normalerweise natürlich nur mit dem Inhalt von einem Prozess. Also insofern Threads ist, deshalb hatte ich vorhin hingeschrieben, Thread und nicht Prozess. Also die können nicht so ganz unabhängig sein.
Ja, ja, und man muss irgendwie die Register auch doppelt haben. Forwarding wird beliebig eklig.
Jo, das wollte ich mit euch jetzt mal diskutieren. Das wäre dann die letzte Folie von diesem Kapitelchen. Was bringt's? Was bringt's nicht? Gut, erster Punkt war schon mal richtig. Prozesse Nee, Threads, ja. Du sagst jetzt schon richtig, naja, wenn ich jetzt mehrere Threads abarbeite, dann brauche ich ja auch mehrere Registersätze. Ich speichere ja nicht in der Zwischenzeit die Register und lade sie mir wieder, sondern die müssen jetzt ja alle da sein. Ja, wo kriege ich denn die Register her? Jo. Bisher hatten wir in unserer Pipeline letztendlich ein Registerfile und das eine Registerfile mit seinen, ich sage jetzt mal 32 Registern, das haben wir benutzt. Und wir haben, ja, wir hatten hier die ganzen Register an irgendeiner Stage. Und was die Stage gemacht hat, das war nichts anderes als zwei Werte rauszugeben, nämlich die zwei Operanden für die Addition, Subtraktion, wie sie alle heißen. Ja, und die wurden ein, das waren letztendlich Multiplexer, die aus den Registern hier sich die entsprechenden Werte rausholen. Wie schaut denn das jetzt aus?
Ja, also man könnte sich, wenn man jetzt um zwei Threads unterstützen würde, ist das nur ein Bit, das man mehr braucht. Wenn man also doppelte Anzahl Register hat, das wäre gar nicht so schlimm. Aber es wird halt hier noch viel schlimmer. Da muss der Multiplexer noch ein bisschen größer werden, wenn man ein Current-Thread-Bit mit reinkommt.
Genau, also das Ding bauen wir uns sozusagen zweimal. Dann haben wir auch hier. Und was wir jetzt letztendlich machen, wir bauen da noch zwei Multiplexer davor. Die kriegen Quatsch. Den Input. Und was jetzt hier reingeht zum Multiplexen, ist letztendlich jetzt so eine Art Thread-ID, sag ich mal. Ne? Welchen Thread bearbeite ich gerade? Den nullten, dann nehme ich den Registersatz, den ersten Thread. Dann nehmen wir halt den Registersatz. Und die Umschaltung machen wir letztendlich über ein Bit. Und wenn wir dann halt ein paar Threads mehr haben, dann vervielfachen wir die ganze Geschichte einfach ein paar Mal. Also haben wir dann entweder zwei Threads oder vier oder acht oder 16 oder 32 oder na, wie viel haben wir denn?
Ich denke, dass zwei schon genug ist.
Nee. Genau, ne? Also hier das Beispielchen, wenn wir die Pipeline wirklich immer mit voneinander unabhängigen Instruktionen füllen wollen, dann brauchen wir bei unserer Beispiel-Pipeline mit den 5 Stufen brauchen wir 5 Threads. Okay, 8 wäre jetzt auch noch okay, dann kommt halt einer mal gar nicht dran, das wäre okay, 2 wird nicht reichen. Man kann sich natürlich jetzt noch Kombinationen vorstellen, Forwarding auf der einen Seite und Threading auf der anderen Seite. Da müsste man mal genauer nachdenken. Ne? Also, dass man immer, sagen wir mal, abwechselnd Instruktionen reinsteckt. Eine von Thread 0, eine von Thread 1, eine von 0, eine von 1. Naja, das hätte schon Vorteile. Also man weiß, wenn immer nur jede zweite Instruktion eine von meinem Thread ist, dann brauche ich das Forwarding nicht mehr von überall machen zu können, sondern nur noch von jeder zweiten Stelle. Forwarding wird einfacher. Ja, das ist jetzt hier dieser Punkt. Wann nützt mir das überhaupt was? Wenn du natürlich jetzt schon sagst, ja, wenn wir gar nicht genügend Threads haben, dann haben wir da eine Pipeline, die ganz schnell rechnet, ja, ganz schnell Nops ausführt. Ne? Weil wenn nichts da ist, haben wir nichts. Ja, wann kann man denn sowas brauchen? Logischerweise nur dann, wenn man viele Threads hat, dann macht das Ganze Sinn. Jo, im Moment aktuelle Forschung geht dahin, mehr oder weniger alles zu parallelisieren. Völlig wurscht, was das ist. Hauptsache parallel. Fragt mal die Leute bei uns am Lehrstuhl. das muss parallel sein, sonst ist es nicht gut. Das ist zwar eklig zu programmieren und so, und, aber naja, ne, das geht in die Richtung, es bringt halt dann recht viel. Jo, wo könnte, also kennt ihr denn Beispiele, wo man schön viel parallel rechnen kann?
Bilder.
Bilder, ja. Bilder sind in vielen Fällen, was weiß ich, obere linke Ecke ist unabhängig von der rechten unteren. So, wenn ich ein Bild heller oder dunkler machen will, da kann ich das auch schön verteilen. Raytracing, bunte Bilder malen, Rendering, irgendwelche Geschichten, sehr schön unabhängig voneinander. Jo, und das Extrembeispiel, Grafikkarte. Ne? Grafikkarte macht nichts anderes als ganz, ganz viele Bilder berechnen. Und da die Bilder mehr oder weniger unabhängig voneinander sind, also auch sowohl die hintereinander liegenden Bilder sind unabhängig voneinander, als auch obere Ecke, untere Ecke oder so. Das wird ganz massiv gebraucht in GPUs, Grafikprozessoren. Da kann man das noch und nöcher brauchen. Wenn man sich die heutigen Grafikkarten anguckt, also hier hatten wir gesagt, naja, so 5 Threads müssten es in unserem Sinne schon sein. Beziehungsweise du hast gleich richtig gesagt, naja, so viel, wie man halt Pipeline-Stufen hat. Wir haben ja schon gesagt, Pipeline-Stufen haben wir eigentlich ein paar mehr. In der echten Praxis heutzutage, das geht so 20, 30. Naja, und wenn ihr mal anguckt, wie die Threads organisiert sind in den GPUs, da sind es häufig Thread-Blöcke mit jeweils 32 Threads. Perfekt dafür. Jo. Also sagen wir mal, wir haben wirklich eine Pipeline mit 32 Stufen. Wir denken uns auch gleich passend dazu ein Thread-Set mit 32 Threads. Dann geht da die Post ab. Was ist denn jetzt die Performance? Ne? Genau.
Man hat da zusätzlich noch Logik, man muss Threads auswerten, man muss zusätzlich Bits durchschleifen, die Multiplexer werden größer und ekliger.
Das ist eigentlich die einzige Baustelle. Wir haben hier noch ab und zu mal, das gilt natürlich einmal hier beim Registersatz auslesen, aber es gilt natürlich auch genauso beim Register wieder beschreiben. Da haben wir zwei Punkte, die ein bisschen größer sind, also hier die Multiplexer. Also die Multiplexer kann man im Prinzip ja alle zu einem zusammenfassen. Da haben wir ein bisschen mehr Arbeit und wir müssen natürlich immer ein Bit, naja, nicht ein Bit, ein paar Bits mit durchschleifen, mit denen wir hier letztendlich die Multiplexer steuern. Machen wir jetzt gerade den 6. Thread oder machen wir jetzt den 27. Das müssen wir den Multiplexer natürlich schon sagen. Also brauchen wir irgendeine Logik, die immer steuert, jetzt ist der Thread mit der Nummer so und so viel dran. Jo, der Aufwand ist, sage ich mal, sehr moderat. Also jetzt gut, eine Multiplexer-Stufe, die kann eventuell schon, naja, kann schon Schmerzen bereiten. Ist aber insofern nicht schlimm, als dass wir dann einfach sagen können, naja, nehmen wir halt eine Pipeline-Stufe mehr. Pipeline-Stufe mehr heißt, haben wir halt einen Thread mehr. Also bisher hat uns eine Pipeline-Stufe immer echt was gekostet, das war unangenehm. So Branch Prediction, ja, wenn wir uns falsch eine falsche Vorhersage ausdenken, dann müssen wir ganz viel wegschmeißen. Kann uns jetzt nicht mehr passieren. Also Pipeline-Stufe mehr, wurscht. Wenn die ALU ein bisschen größer wird, wir müssen viel rechnen. Wir haben einen 64-Bit-Addierer, der ist uns zu teuer. Zersägen wir ihn in zwei Teile, haben wir halt ein Thread mehr. Macht ja nichts. Jo. Also es kostet ein bisschen was, relativ wenig. Ich behaupte, man kann aber auch noch viel weglassen. Was lassen wir denn jetzt alles weg? Beispielsweise, ne? Brauchen wir nicht mehr. Wenn wir das nach dem Muster machen, dann haben wir hier unseren Compare-Befehl und der Ratterklacker durch. Und wenn er fertig ist, sind die Bits alle berechnet und jetzt kommt unser Jump-If-Bedingung. Der Ratterklacker bis zum Ende. Und wenn er rausgerechnet hat, wo es weitergeht, erst dann stecken wir ja auch eine neue Instruktion von dem Thread dazu. Branch Prediction braucht man nicht, die ist perfekt. Kann nichts passieren.
Ja? Ja, irgendwie ein Problem ist halt noch, wenn man Memory warten muss. Dann warten halt echt viele Threads. Aber da könnten ja auch Threads andere Threads überholen. Also, so der wartet und der danach kommt, der braucht die Memory Unit nicht zufällig. Und dann könnte der den ja schon überholen. Was wartet der denn?
Theoretisch hast du recht, in der Praxis ist einem das viel zu mühsam, das in der Pipeline so hinzubauen, dass da noch irgendwelche Umleitungen eingebaut werden. Wenn du mal anguckst, irgendwelche GPU-Manuals, da steht auch immer drin, wie man das mit dem Zugriff, Speicher und so machen muss. Das ist eigentlich auch der Knackpunkt bei der GPU-Programmierung, das mit dem Speicher richtig hinzukriegen. Ich darf immer nur mehr oder weniger, ja, alles Threads sollten sozusagen auf den gleichen Speicherbereich zugreifen. Eventuell kann ich jetzt aus der gleichen Cache-Zeile noch verschieden drauf zugreifen, also irgendwie das Ganze durcheinander wirbeln, aber die gleiche Cache-Zeile sollte es schon sein. Ja, ihr habt, glaube ich, mal das Praktikum gemacht bei uns, kann das sein? Da habt ihr das wahrscheinlich intensiv euch mal angeguckt. Jo, also Memory, okay, ja, könnte teuer sein, aber gut, das kennen wir schon, wenn das mit dem Thread, mit dem Caches nicht so hinhaut, dann ist Pipelining eh doof. So oder so. Jo, also, Sprungvorhersage, alles, was wir uns vorletzte Woche mühsam ausgekaspert haben, wie wir das mühsam einbauen, ja, weg damit, brauchen wir nicht. Was lassen wir noch weg? Das haben wir alles mühsam eingebaut. Seid auch sonst so munter. Was haben wir noch eingebaut?
Ja, niemand braucht Forwarding. Wo will man denn hin forwarden?
Da ist niemand. Genau. Brauche nicht vorwarten, weil meine Instruktion, die erste, ja komplett fertig ist. Das ist im Register abgespeichert und erst dann starte ich die darauf beruhende Instruktion. Die kann sich das in aller Ruhe aus dem Register holen. Das kann nirgendwo mehr in der Pipeline irgendwo auf langen Wege noch sein. Jo, soll heißen, jetzt haben wir unsere Pipeline eigentlich wieder abgespeckt auf die ursprüngliche, rudimentäre, ja, im Beispiel war es eine 5-stufige, gilt im Prinzip auch natürlich für eine 10-stufige, 20-stufige genauso. Jo, und das Ganze mit dem, wenn es viele Stufen waren, war ja nur dann unangenehm, beispielsweise beim Forwarding. Ja, wenn ich 20 Stufen habe und ich möchte Forwarding machen, na, dann muss ich in 20 Stufen nachgucken, ja, wo ist denn mein Datum, was ich jetzt gerade suche. Wenn ich kein Forwarding mehr habe, kann ich auch 100 Stufen Pipeline haben. Branch Prediction, da war das mit den langen Pipelines unangenehm, weil wenn wir uns mal vertun, dann teuer. Wir haben keine Branch Prediction mehr, also macht doch eine 100-stufige Pipeline, überhaupt kein Thema.
Es ist einem egal, wie groß die Interrupt-Latenz ist. Also braucht wahrscheinlich höchstens so, da sind neue Threads.
Okay, in Grafikkarten, die haben zum Teil gar keine Interrupt und damit ist die Sache gegessen. Hast aber natürlich recht, man könnte auch hier Interrupt, also wenn jetzt Thread 0 Interrupt abarbeiten soll, naja, die eine Instruktion ist ja komplett durch und statt einer neuen Instruktion mache ich halt mein E-Call, was ich in die Pipeline schiebe. Wunderbar, überhaupt kein Problem. Gut, ein bisschen kompliziert wird das vielleicht noch mit den Interrupt-Verteilungsgeschichten. Soll ja nicht immer der Nullte den Interrupt kriegen, vielleicht auch mal ein anderer. Wie sage ich jetzt, wer da so, und da machen wir noch was mit. Ja, aber prinzipiell Interrupts kosten auch nichts mehr. Jo, und da kann man sagen, also was die Einfachheit angeht, perfekt. Das ist so simpel wie irgendwas, wenn ihr das nur irgendwie hinkriegt, das Ganze in Pipeline-Form hinzubasteln. Und naja, hier einige Leute von euch machen das ja, sich die CPU mal zu basteln. Wenn ihr die basteln könnt, könnt ihr eine perfekte GPU bauen. Mit super High Performance, wenn ihr wollt. Jo, und gut, das eigentliche Kapitel namens Power Consumption, Stromverbrauch, kommt noch. Ich deute es hier nochmal an. Es ist natürlich auch ganz schön, wenn man die ganzen Geschichten wie Forwarding, wie Branch Prediction und das ganze Zeugs einfach rauskickt, dann kostet das auch keinen Strom mehr, logischerweise. Soll heißen, diese Art der Verarbeitung ist, was Stromverbrauch angeht, perfekt. Wir haben Pipeline-Stufen, die in jedem Schritt was tun. Ja, mit jedem Schritt machen sie ja irgendwas. Also es gibt keine Pipeline-Stufe, die jetzt irgendwie in däumchendrehenderweise dasteht. Keine Einheit, die mal nichts tut. Auf der anderen Seite, es gibt auch keine Einheit, die jetzt unnütz da ist. Da kann man eigentlich sagen, das ist von der Performance, Leistungsaufnahme her gesehen das Optimum. Dementsprechend sagen die Leute ja auch heutzutage immer, ja, wenn du ordentlich rechnen willst, nimm eine Grafikkarte. Da kriegt man für wenig Strom, naja, wenig ist heute auch nicht mehr, aber im Vergleich zu den Intel-Prozessoren, Spark-Prozessoren, kriegt man für wenig Strom relativ viel Leistung raus. Jo. Gut, also das war das Kapitel Multithreading, Multi-User-Geschichten, allerdings jetzt alles mit einer Pipeline. Das kann ein Problem werden, logisch. Gut, das hatten wir vorhin schon. Im Prinzip muss jetzt die ganze Pipeline oder alle Threads, die in der Pipeline sind, müssen mehr oder weniger mit einzelnen Cache-Zeilen auskommen. Also die Threads, die da drin arbeiten, ja normalerweise, das ist halt bei den Grafikgeschichten so, die, ja, wie baue ich eine Grafik auf? Das ist für die obere Hälfte des Bildes genauso wie für die untere Hälfte des Bildes. Soll heißen, das Programm, was die Threads alle abarbeiten, ist für alle Threads gleich. Und dementsprechend hat man mit Caches relativ wenig Probleme, weil alle, sagen wir mal, 32 Threads, die machen alle das Gleiche. Und wenn sie alle das Gleiche machen, brauchen sie eigentlich auch nur gemeinsam einen Cache, der so groß ist wie vorher für einen Thread, der Cache groß war. Ein bisschen anders sieht es natürlich aus bei den Datencaches. Die sollen zwar alle im Prinzip den gleichen Algorithmus abarbeiten, aber natürlich nicht auf den gleichen Daten. Da sind jetzt gerade bei den Grafikkarten die Caches, die Datencaches eher dünne. Bringt auch nicht wirklich viel, weil wir sollen ja die Pixel auf dem Bildschirm malen. Und die liegen sowieso alle in verschiedenen Speicherbereichen. Ja, und wenn ich jetzt einen Pixel gemalt habe, das hilft mir gar nichts, den in den Cache reinzuschreiben. Er soll ja sowieso wirklich in Speichern, damit er auch sichtbar wird. Dementsprechend haben die Grafikkarten nicht viel Caches. Wir haben, also jeder Thread hat so einen kleinen Local Cache, aber der ist, ich weiß gar nicht, wie groß sind die Dinger. Wisst ihr das noch? Also irgendwie ein paar Kilobyte, mehr ist das nicht. Nur so für temporäre Variablen oder so. Für die eigentlichen Grafikdaten, die zu berechnen sind, da bringt das Caching eh nicht viel. Bisschen anders wird es natürlich aussehen, wenn ich jetzt die Methode anwenden wollte, richtig in einem General-Purpose-Rechner, PC bauen wollte mit, keine Ahnung, 32 Threads. Ja, da brauche ich dann vielleicht eher mehr Daten, mehr Cache-Größe. Thema kommt aber noch jetzt auch hier im Zusammenhang mit Multiprozessoren. Jo, also erster Punkt, merkt man heute, also ihr seid jetzt gerade so in der Umbruchphase der Informatik, sage ich mal. Wir haben uns angeguckt, wie die Pipelines im Prinzip funktionieren. Wir haben gesehen, also man kann die Pipeline-Stufen, die Anzahl der Stufen vergrößern, dann wird die Performance ein bisschen besser. Ihr habt aber auch immer schon gesehen, das tut irgendwann weh, gerade so bei Forwarding und so. Soll heißen, ein einzelner Prozessor könnte heutzutage eigentlich nur noch beschleunigt werden durch eine höhere Taktfrequenz. Wir waren im Jahre, ich sag mal so Größenordnung 2000 auf der CeBIT in Hannover. Da hat Intel mal vorgestellt einen 4, irgendwas Gigahertz Prozessor. Da waren sie ganz stolz, waren die ersten, die das über 4 Gigahertz geschafft haben. Das war so Größenordnung, ja, 2002 oder irgend sowas. Wenn ihr jetzt heute in den Katalog guckt und guckt, wie viele Gigahertz haben sie denn heutzutage, ja, keine 4 mehr. Das ist immer drunter eigentlich, 3, irgendwas, zum Teil sogar 2, irgendwas. Jo, einfach aus dem Grund, wir werden das auch noch angucken, Stromverbrauch, der wächst einfach so dramatisch mit den hohen Taktfrequenzen, die Dinger werden einfach heiß, die verglühen. Man hat da so einen kleinen Chip und so einen Lüfter oben drauf. Soll heißen, einzelne Prozessoren sind heute mehr oder weniger am Ende der Fahnenstange, da geht nichts mehr. Jo, was man macht, ist dann eben, ja, ein Prozessor bauen, das können wir. Dann wissen wir auch, wie wir noch einen zweiten bauen, nämlich genauso. Und dann bauen wir halt zwei in den Rechner ein. Wenn man sich anguckt, wie groß die eigentlichen Prozessoren sind, also wenn man das ganze Gehäuse wegrechnet, ist ein einzelner Prozessor, das ist so ein Quadratzentimeter großes Plättchen oder so. Davon jetzt zwei in ein Gehäuse zu bauen, ist überhaupt kein Thema. Jo, da gibt es jetzt allerdings hunderte verschiedene Möglichkeiten, es zu tun. Da wollte ich euch mal ein paar Ideen von zeigen. Jo, das eine ist, also wir haben jetzt wieder 4 Threads. Man kann natürlich jetzt, wenn man, sagen wir mal, 4 Prozessoren hat, 4 Pipelines, naja, dann stecken wir halt die 4 ersten Instruktionen von unseren 4 Threads in unsere 4 Pipelines. Und im nächsten Takt, dann sind die eine Stufe weiter und wir laden halt die nächsten hinterher, wieder 4 Instruktionen. Soll heißen, damit kriegen wir hin, 4 Instruktionen pro Takt auszuführen. Immer? Okay, das ist schon mal der erste Punkt. Und das ist ein heutzutage sehr schwacher Punkt, muss man dazu sagen. Weil alle Programme, die man so wald- und wiesenmäßig schreibt, das sind halt, naja, welche Programmiersprachen kennt ihr? C, C++, Java, wie sie alle heißen. Die haben mit Multithreading alle nicht so wirklich viel am Hut. Java noch so ein bisschen. C, C++, ja, da hat man nachträglich so ein bisschen Parallelität reingewirkt, aber schön. Nee. Also, erster Punkt, wir haben im Allgemeinen keine 4 Threads. Jo, warum geht das noch nicht notwendigerweise immer?
Weil wir jetzt auf den gleichen Speicher zugreifen wollen.
Und Caches?
Der eine greift in seinen Cache rein und der andere möchte das aber vielleicht gleich lesen und man möchte aber doch Cache-kohärent sein, weil das doch irgendwie weniger schmerzhaft.
Das sind so Punkte. Also bisher hatten wir einen Prozessor. Der eine Prozessor hat in seinen Cache geschrieben, aus seinem Cache gelesen. Konnte er machen, wie er lustig war. Musste halt mit sich selber ausmachen, wann er es reinschreibt, wann er es rausliest. Wenn wir jetzt mehrere Prozessoren haben, die ja nicht ganz unabhängig voneinander sein sollen, die sollen ja miteinander reden, miteinander arbeiten. Ja, da muss man sich überlegen, wann schreibe ich was in den Cache. Ja, aber wenn der Nachbar das sehen soll, dann hilft es mir ja gar nichts, es in Cache zu schreiben, sondern wir müssen es dann ja in den Hauptspeicher schreiben. Wie schaffen wir das jetzt, das, was im Hauptspeicher steht, konsistent zu halten mit dem, was alle anderen Prozessoren in ihren Caches haben? Wir werden uns noch ein paar Dinge überlegen müssen. Ja, und wir haben natürlich noch zusätzlich das Problem, oder die Probleme, die wir immer schon hatten, in einer Pipeline, das flutscht nicht immer so schön, ne, mit Forwarding, mit Branch Prediction und so weiter. Die Probleme haben wir natürlich immer noch. Aber so von der Idee her, so, da wollen wir irgendwie mal hin. Aufbauen könnte man das Ganze letztendlich so, dass man sagt, wir haben eine CPU, die kennt ihr schon, ne, unsere Pipeline, Instruktionscache, Datencache, irgendwie ein Arbiter und die ganzen arbeiten dann zusammen über den Common Cache. Eine CPU und davon haben wir mehrere. Jetzt hatten wir aber auch schon immer gesagt, naja, die eine CPU, die arbeitet über den Hauptbus. Und über den Hauptbus geht es an die I/O-Geräte und den Speicher. Jetzt haben wir da mehrere CPUs. Wie machen wir das jetzt? Naja, jetzt brauchen wir noch irgendwie einen zusätzlichen Arbiter, der jetzt irgendwie mal der einen, mal der anderen CPU überhaupt sagt, gut, du darfst jetzt den Bus benutzen. Nee, du jetzt nicht, jetzt ist erstmal der andere dran. Das war auch ein Punkt, den wir bisher, eine CPU, die war Chef im Haus, die hat gemacht, wenn sie gerade wollte. Gut, nächster Punkt, jetzt haben wir, sagen wir in diesem Beispiel drei CPUs, die alle vielleicht immer mal abwechseln wollen. Zusätzlich gibt es natürlich im Allgemeinen noch irgendwelche DMA-Geräte, also die, was weiß ich, die Platte holt einen Block von der Platte und will ihn in den Hauptspeicher schreiben. Auch damit müssen wir das Ganze noch koordinieren. Der Plattenblock soll irgendwie geschrieben werden können, aber dafür muss der Bus frei sein. Also da muss der Arbeiter dann mal allen drei CPUs Bescheid sagen, warte mal, DMA läuft gerade. Jo, das wäre eine mögliche Konfiguration. Das habt ihr schon gesehen, da gibt es jetzt mehrere Arbeiter. Welche haben wir da? Also wir haben hier oben schon mal einen, der jetzt entscheidet, darf jetzt Code gelesen werden oder Daten. Das passiert innerhalb der CPU. Und dann haben wir noch einen Arbiter, der kriegt jetzt von den verschiedenen Common Caches Anforderungen. Ich möchte mal auf den Hauptbus, darf ich? Und der muss da entscheiden. Wie funktionieren die Dinger? Wie könnte das funktionieren? Also bis in den Bildchen sieht es immer so aus, da gehen zwei Pfeile rein und wieder raus. Also einfachster Fall, wir haben zwei Caches, die beide gemeinsam irgendwie wollen. Beide fragen sie an, beziehungsweise beide müssen irgendwie eine Antwort kriegen. Ja, wie sehen diese Inputs, Outputs aus? Dann könnte man das hinbasteln. Idee. Was ist los mit euch? Sonst seid ihr irgendwie heute nicht so fit wie sonst. Also, wer hat eine Idee? Traut euch. Vielleicht eine Idee?
Es müssen irgendwo Adressen und Daten anliegen, die durch natürlich gereicht werden können.
Ja. Also wir haben letztendlich unseren Instruction Cache, den Daten Cache und die kommen mit jeweils der Adresse. Ich möchte lesen von Adresse 24, ich möchte lesen von Adresse 97. Mhm. Was haben wir noch? Ich sammle jetzt nur so mal Stichworte, was ihr mir so an den Kopf schmeißt.
Datenleitungen.
Die haben wohl auch irgendwelche Daten, ne? Ein Read und ein Write. Ja, brauchen wir noch was? So, nach oben geht natürlich noch allerlei raus, das interessiert uns mal nicht. Wir brauchen als rückwärts eine Ready-Leitung, jawohl. Ja.
Braucht der Instruction Cache beide Richtungen? Ich meine, ein Programm darf sich für gewöhnlich nicht selbst konfigurieren.
Hast du recht? Instruction Cache kann nicht schreiben wollen. Jawohl. Kleine Vereinfachung in diesem Falle. Ja, okay. Erste Frage. Also irgendwie geht es ja jetzt hier unten weiter mit Datenbus. Adressbus und so weiter. Aber erste Frage ist ja überhaupt, wer darf denn jetzt?
Ja? Und man könnte irgendwie so einen Einbit-Automaten da anmachen, der halt gerade anzeigt, der oder der.
Ja.
Der dann halt immer umschaltet und defaultmäßig ist er vielleicht auf dem Instruction Cache. Also wenn halt nichts an, wenn der Datencache nichts will. Aber wenn jetzt der Datencache gerade dran wäre und der Instruction Cache sagt, dann wird halt beim nächsten Mal, wenn das Datum fertig ist, was der Datencache gerade liest, halt umgeschaltet auf den Instruction Cache.
Also, du sagst zwei Zustände. Instruction Cache darf, beziehungsweise Datencache darf. Was sind dann hier die Übergangsbedingungen? Okay, dann sagen wir mal, wenn Instruction Cache Read sagt, dann machen wir das. Oder wenn Daten Cache Read, Quatsch, gerade falsch rum, sorry. Also Instruction Cache möchte lesen, dann soll er doch. Oder Daten Cache möchte lesen, dann soll er doch. Und wenn beide. Ja, wenn beide, dann einer von beiden, ne? Zum Beispiel der Instruction Cache. Also muss man hier sagen, Instruction Cache nicht und Daten möchte lesen. Ja, und den nehmen wir, wenn Instruction Read, ja, und der andere ist wurscht.
Ja. Wir dürfen den Automaten aber nur dann takten, wenn gerade eine Speicheroperation fertig ist. Weil man darf nicht während der Speicheroperation wechseln.
Ja.
Und man sollte sich auch tunlichst merken, wenn man jetzt quasi eine Anfrage hat von oben, hat man die schon bearbeitet. Nicht, dass die länger anliegt, als man erwartet und man dann die Anfrage nochmal macht. Zum Beispiel bei einem Pipeline-Stall aufgetreten ist. Und man dann die Memory-Operation halt nochmal ausführt. Das wäre gar nicht so gut. Also bei dem Read ist es vielleicht noch okay, aber auch da schon nicht, bei Memory Map.io oder so. Das ist echt ein Problem. Das macht auch keinen Spaß.
Okay. Also sagen wir mal, wir haben hier sozusagen eine Art Superstate und davon haben wir mehrere. Was meine ich damit? Ja, das sind so Geschichten wie, ne, genau, wenn ein Ready kommt, beziehungsweise solange nicht Ready ist, gehen wir in so eine Art Wartezustand und Däumchen drehen, Däumchen drehen, Däumchen drehen. Naja, wir wissen, wir lesen von, oder Instruction Cache ist gerade dabei zu lesen und solange drehen wir Däumchen, bis ein Ready kommt, dann gehen wir wieder zurück und dann wechseln wir vielleicht in den anderen Zustand. Jo, okay. Kann man hier natürlich noch dazu sagen, ja, wir gehen in den Zustand, wenn Datencache lesen will, aber natürlich auch, wenn er vielleicht mal schreiben will. Das fehlt dann noch. Ja, ansonsten glaube ich, haben wir es so in etwa. Also zumindest solltet ihr euch den Rest dann dazu denken können. Also das ist so ein kleiner Automat. Und gesteuert wird er letztendlich wovon? Wenn ihr euch das jetzt anguckt, was wir hier so reingemalt haben. Also das Read, das Write, die steuern sozusagen, ja, wer überhaupt will. Und was geht da noch rein, beziehungsweise was kommt da raus? Das haben wir jetzt noch nicht reingeschrieben, aber das fehlt natürlich noch. Nach unten, ja. Und was geht nach oben zu den Caches wieder raus? Genau, also die Ready-Dinge, die gehen wieder nach oben raus und kommen logischerweise natürlich von unten. Common Cache oder Main Bus oder wer auch immer muss irgendwann mal sagen, ja, kann weitergehen, bin fertig. Jo, und wie schaut das jetzt aus? Ihr habt ja vorhin am Anfang noch gesagt, wir haben ja noch Daten und Adressen hier. Gehen die da auch rein? Die werden letztendlich, richtiges Stichwort, gemultiplext. Ne? Also dem Arbiter ist das völlig wurscht, ob der von Adresse 12 oder von Adresse 97 lesen will. Dass er lesen will, das ist das Anzeichen für den Arbiter, dass er was tun soll. Alles andere ist dem eigentlich schnitzwurscht. Also haben wir hier noch einen Multiplexer und der Multiplexer, da gehen letztendlich dann hier die Adressen und Daten rein. In die eine Richtung und die Daten gehen aber vielleicht auch noch, ne, einmal für die Richtung und einmal für die Richtung. Daten sind ja in beide Richtungen im Prinzip, um halt in zwei Richtungen dann entsprechend multiplexen. Jo, also wenn ihr euch das anguckt, der Arbiter selber, der hat, naja, seine zwei Inputs, oder wenn es Lesen und Schreiben ist, doppelt so viele, und entsprechend so viele Outputs und hat so ein Ready als Input bzw. als Output. Wenn man sich das in der Literatur jetzt anguckt, dann werden die meistens noch wieder ein bisschen anders bezeichnet. Dann ist das Read, also das braucht man natürlich, wir wollen anzeigen, ob wir lesen oder schreiben wollen, beziehungsweise hier ein Read und ein Write. Dem Arbiter ist aber natürlich ein Read oder ein Write eigentlich, ist mir noch wurscht, ne? Der will was vom Bus und das ist das Anzeichen für Arbiter muss was tun. Dementsprechend werden die Dinger normalerweise als Bus-Request bezeichnet. Ich fordere den Bus an, beziehungsweise hier natürlich entsprechend, das ist ein Bus-Request. Ja, und das Ready, dem Arbeiter ist eigentlich auch ziemlich schnurz, ob das ready ist oder was. Das interessiert den Arbeiter eigentlich nicht. Für den ist eigentlich interessanter, er übergibt sozusagen den Bus an, in diesem Falle den Cache, und dann wird es als Bus-Grant bezeichnet, als Bus-Zuweisung. Ja, und das sind so die typischen Signale und, naja, eine mini kleine State Machine, die dahinter steckt, die entsprechend die Signale entgegennimmt und die Ergebnisse erledigt. Jo, also so könnte man so einen Arbeiter bauen. Also wir haben es jetzt mal am Beispiel gemacht für den Arbeiter hier, der zwischen Zweien umschalten kann. War schon falsch. Den da wollte ich. Hier haben wir jetzt einen Arbiter mit 3 Zuständen, da wird es ein klein bisschen schwieriger. Was ist daran jetzt komplizierter? Der Automat ist ein bisschen schwieriger. Naja, wir haben jetzt hier nicht 2 Zustände, zwischen denen wir hin und her schalten, sondern 3. Oder nicht? Nee, wir haben keine 3. Warum haben wir keine 3? Wir haben deshalb keine 3, weil wir uns in irgendeiner Form so ein bisschen die History merken müssen. Warum müssen wir uns die History merken? Ganz einfach deshalb, weil normalerweise die CPUs natürlich in irgendeiner Form gleich behandelt werden sollen. Hier hatten wir gesagt, naja, wenn der Instruction Cache und Datencache beide was wollen, dann geben wir dem Instruction Cache Vorrang. Bei der Pipeline macht das Sinn, haben wir uns irgendwann mal angeguckt. Wenn hier jetzt alle 3 was wollen, dann immer dem ersten Vorrang zu geben, das muss nicht unbedingt gut sein. Ne? Wir werden nachher noch ein paar Algorithmen oder nächsten Donnerstag uns ein paar Algorithmen angucken, wie die miteinander arbeiten können. Ja, dann kann das sein, man gibt dem ersten immer Vorrang, der kann arbeiten, aber der kann eigentlich nicht, der wartet drauf, dass sein Kumpel ihm ein Datum gibt. Wenn man ihm aber immer sagt, ja, du kriegst einen Bus, ja, dann kriegt der Kumpel, der den eigentlich Bus braucht, um das Ergebnis zu produzieren, der kommt nicht dran. Das wäre ungünstig. Ja, also hier brauchen wir irgendeine Art von faire Verteilung. Gut, DMA kann irgendeine Ausnahme sein, das ist jetzt, ja, wie ist denn das eigentlich, DMA? Hat DMA Vorrang oder hat CPU Vorrang? Oder machen wir das eine Wichse, alle 4 gleichberechtigt? Hat beides was, ja?
Wenn DMA drankommen sollte, dann sollte es möglichst große Blöcke bekommen vom Bus. Also große zusammenhängende Blöcke, damit es Burst-Transfers machen kann.
Mhm.
Und nicht nur, ich will hier mal dieses Byte irgendwie in meine Cache-Line reinpopeln, sondern ich will hier Megabyte kopieren.
Ja, Megabyte kopieren, das könnte jetzt allerdings heißen, dass mein Interrupt, den die CPU seit einer halben Stunde verarbeiten will, nicht fertig wird. Aber hast natürlich recht, es sollten größere Blöcke sein, beispielsweise Cache-Zeilen. Das ist so ein typisches, ne, also die PC-Welt, die hat immer Burst-Mode-mäßig 64 Byte, die am Stück gelesen werden und geschrieben von der CPU. Und da machen es die DMA-Geräte genauso. Die schreiben auch immer 64 Byte Burst-Geschichten. Jo, also wenn DMA mal drankommt, dann sollte DMA mal so einen ganzen Block schreiben können. Gilt im Prinzip aber auch für die CPU. Die CPU, die jetzt hier was will, da kommt ja der Cache. Und der Cache holt sich normalerweise eine Cache-Line. Beziehungsweise schreibt eine Cache-Line. Also von daher sind die 4 in etwa gleich. Aber wer darf jetzt? Ja, sagen wir mal, DMA hätte niedrigste Priorität. Soll heißen, die CPUs, die dürfen immer, wenn sie wollen, und DMA nur dann, wenn die CPUs mal gerade gar nichts tun. Du rumpfst die Nase.
Ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen blöd, weil die CPUs wollen ja immer irgendwo, dann wird das DMA nie fertig.
No, also typischer Fall, was weiß ich, die CPUs rechnen und wollen die Ergebnisse, die sie produzieren, auf Platte schreiben. Dann produzieren sie Aufträge an die Platte und die Platte wird vollgeschmüllt mit Aufträgen, kommt aber nicht zur Rande. Scheint jetzt nicht so doll zu sein, die Idee. Okay, andere Variante, DMA hat Vorrang und CPUs müssen zurückstehen. Also wenn DMA was will, dann darf und CPU nur dann, wenn DMA nicht will. Wie schaut es dann aus? Im Allgemeinen die bessere Variante. Also wenn, was weiß ich, aus der großen weiten Welt ein Netzwerkpäckchen kommt, naja, das kommt jetzt. Und das kann man jetzt in den Hauptspeicher kopieren. Und wenn man es jetzt nicht in den Hauptspeicher kopieren kann, dann verlieren wir es. Gut, Platte könnte man sagen, naja, ich fordere halt erst den nächsten Block an, wenn ich den ersten bearbeitet habe, das ist okay. Aber Netzwerkpäckchen vom Internet, die kommen halt, wann sie kommen. Und wenn ich denen nicht die Chance gebe, sie sofort zu verarbeiten, verliere ich sie. Also im Allgemeinen in diesem Falle, DMA hat Vorrang und die drei in diesem Falle CPUs, die teilen sich die Rest der Zeit gleichmäßig. Gut, und dementsprechend wäre hier ein Arbeiter dann ein klein bisschen komplizierter. Gut, wenn Arbeiter was will, sind wir im einen Zustand, aber dann haben wir noch mehrere andere Zustände. Einmal müssen wir uns merken, wer gerade dran ist. Wir müssen uns aber auch noch merken, wer vorher dran war, dass wir das irgendwie ein bisschen gleich verteilen können. Also die State Machine wird ein klein bisschen aufwendiger, aber gut, hält sich in Grenzen, handvolle Zustände. Jo, also so könnte man mehrere Prozessoren auf einem Motherboard verbauen. Und das war auch Zustand, sage ich mal, bis Größenordnung 2004 oder so, sahen die Motherboards entsprechend aus. Halt ein Motherboard mit Speicher und I.O. und eine Anzahl von Sockeln, wo man halt seine CPUs reinstecken konnte. Das hat sich in den letzten Jahren ein klein bisschen geändert. Dahingehend, dass man jetzt inzwischen sagt, naja, die CPUs sind klein genug oder andersrum gesagt, die Gehäuse sind groß genug. Wir können eigentlich auch mehrere CPUs in ein Gehäuse reinstopfen. Ja, wenn ihr das jetzt vergleicht, das Bildchen mit dem Bildchen von gerade, hat sich so aus Programmierersicht, aus Systemdesignersicht eigentlich nichts geändert. Wir haben immer noch unsere Bildchen, drei CPUs mit ihrem internen Aufbau, überhaupt nichts geändert. Das Einzige, was wir jetzt gegenüber dem Bild von gerade geändert haben, naja, das ist jetzt alles auf einem Silizium drauf. Und der Arbeiter ist hier mit reingewandert. Naja, und was ist der Chip als Ganzes jetzt halt als Output noch hat, ist jetzt dieser DMA, darf ich jetzt oder darf ich nicht sozusagen Ausgang. Jo, das ist jetzt das, was man heutzutage als Multicore bezeichnet, beziehungsweise manchmal heißt es dann Dual-Core im Sinne von zweifach, beziehungsweise Quad-Core im Sinne von vier solche Chips in einer CPU. Ja, jetzt steht da drüber Multicore, Quad-Core, Dual-Core. Früher haben wir immer schon gesagt, naja, das hier ist unser CPU-Core. Ne, das ist die eigentliche CPU, die Pipeline, nämlich das Ding, was wirklich was rechnet. Da muss man jetzt sagen, naja, da einigt man sich in der Literatur nicht so ganz, was jetzt Core bedeutet. Manche Leute sagen, Core ist die Pipeline, eine von den vielleicht mehreren. Manche Leute sagen, Core ist doch ein so ein Ding, weil, naja, die Pipeline alleine hilft mir nichts, ich brauche doch auch noch das außenrum. Das ist sozusagen mein Kern, meine Einheit. Ja, manche, allerdings sind das, glaube ich, Leute, die sich nicht so wirklich auskennen, die setzen jetzt immer CPU und Core gleich, so nach dem Motto, jedes Ding, was ich da reinstecke, ist ein Core. Okay, alle Leute, die sich ein bisschen auskennen, sagen das nicht, aber da muss man ein bisschen aufpassen, was jetzt Core bezeichnet. In der Werbung, wenn da immer Quad-Core steht, können wir davon ausgehen, es sind 4 Einheiten. Gut, 4 Einheiten. Ob jetzt wirklich 4 Pipelines gemeint sind oder 4 ganze in sich funktionsfähige Prozessoren, ist im Prinzip wurscht. Nur wenn da natürlich drin steht, jeder Core hat 5 Megabyte Cache, dann ist immer die Frage, gehören die dazu, gehört das dazu? Da müssen wir dann ein bisschen aufpassen, was jetzt da mit Core und so gemeint ist. Jo, und bei den ganz modernen Motherboards, da kann man jetzt mehrere Multicore-CPUs letztendlich noch wieder in die verschiedenen Sockel reinstecken und dann sieht das Bildchen so aus. Dann haben wir einen Chip mit seinen entsprechenden Pins, den wir in einen Sockel reinstecken und in dem einen Chip, da sind jetzt hier im Bildchen 3 Cores drin und von diesen 3 Cores, von diesen Chips kann ich jetzt wiederum mehrere in mein Motherboard in die Sockel reinstecken. Und dann haben wir irgendwie ein Motherboard, sagen wir mal, mit 4 Sockeln. Und in jeden Sockel kann ich eine Quad-Core-CPU reinstecken. Soll heißen, dann habe ich auf dem Motherboard 16 Prozessoren. Das ist im Moment so Größenordnung, das, was man kaufen kann für noch brauchbares Geld. Alles, was darüber hinausgeht, das wird dann heftig. Jo, jetzt seht ihr hier, naja, man kann es kaum noch lesen, ich habe es so weit verkleinern müssen, dass es überhaupt aufs Bild drauf geht. Aber ihr wisst, wir haben hier Instruction, Datencache, Common Cache und das Ganze in diesem Bildchen hier dreimal. Und die Common Caches sind wieder über einen Arbiter mit noch einem Cache verbunden. Also First Level, Second Level, Third Level. Und das Ganze haben wir jetzt im Bildchen dreimal. Jetzt haben wir Größenordnung, was haben wir jetzt? Wir haben 9 Instruction Caches, 9 Daten Caches, 9 Second Level Common Caches und wir haben noch 3 Third Level Caches. Und jetzt die Frage, wie groß soll welcher Cache sein? Das ist ja jetzt eine Frage, die so unberechtigt nicht ist. Irgendjemand, der jetzt so eine CPU herstellt, Intel Sun oder wie auch immer die Firma dann heißt, die muss sich jetzt ja überlegen, auf unseren Gesamt-Silizium-Chip passen so und so viele Bytes als Cache, aber nicht unendlich viele. Und das muss jetzt verteilt werden. Wie verteilen wir das? Also, da gibt es natürlich jetzt verschiedene Einsatzgebiete. Erster Punkt, sagen wir mal, es könnte sein, alle Prozessoren arbeiten an einer gemeinsamen Geschichte. Also sagen wir mal, alle, in diesem Falle alle 9 Cores arbeiten als Threads, alle gemeinsam, was weiß ich, ein Bild berechnen. Wie groß sollte jetzt welcher Cache sein? Oder welcher sollte jetzt besonders groß sein, welcher besonders klein, weil welcher bringt nichts?
Ja. Ja, es kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, wo jetzt die MMUs jetzt wieder direkt nach den sozusagen Arbiter von Daten und Code-Cache hinlegen.
Okay, die habe ich gar nicht eingemalt. Hätte ich vielleicht sogar besser mal tun sollen. Guter Punkt. Da frage ich doch erstmal, wo bauen wir denn jetzt die MMU ein? Sagen wir mal, das ist
hinter den Arbeitern von Daten und Instruktions.
Also sozusagen an dem Punkt. Ja. Also die müssen normalerweise an der Stelle sein. Warum? Naja, jeder Core soll im Prinzip einen verschiedenen Prozess abarbeiten können. Wenn ich könnte eine MMU letztendlich auch da unten einbauen, wenn ich sie aber da einbauen würde, dann müssten alle Cores in diesem einen Chip alle an der gleichen Arbeit basteln. Sie könnten, sind dann nicht mehr unabhängig voneinander. Also bauen wir sie normalerweise hier in die einzelnen Cores ein. Ja, da haben wir welche. Also standardmäßig die Prozessoren, die ich so kenne, haben alle an der Stelle entsprechende MMUs. Okay, Grafikkarten haben wir vorhin gesehen. Wie schaut das bei Grafikkarten eigentlich aus? Das ist der Punkt, ne? Grafikkarten haben keine MMU. Jo, hier sagen wir mal, sind da welche? Wie groß, wenn die jetzt alle an der gleichen Aufgabe arbeiten, wie groß sollte welcher Cache sein?
Also irgendwie
4K. Ja. Oh, also jedenfalls nicht arg groß, sagen wir mal so. Ich behaupte, jetzt sollten die Third-Level-Caches relativ groß sein. Warum? Ja, so nach dem Motto, wenn die man was haben, die haben ja alle den gleichen Inhalt. Und das, was da drin steht, ja, das steht auch hier jeweils drin. Die brauchen ja alle das Gleiche. Wenn sie alle das Gleiche brauchen, steht in allen dreien das Gleiche drin, dann macht das nicht viel Sinn, die sehr groß zu machen. Dann machen wir lieber den Common Cache hier unten groß und die Common Caches hier klein. Klein heißt, sie sind flott. In diesem Falle, wenn sie wirklich alle an der gleichen Aufgabe arbeiten würden, dann könnte man sogar sagen, dann kann man die wirklich weglassen. Dann wäre es eigentlich geschickter, man lässt sie weg und man benutzt hier nur den Third-Level-Cache und der dafür entsprechend groß. Jo, anderes Szenario, sagen wir mal, alle Prozessoren haben alle eine andere Aufgabe. Also, was weiß ich, irgendein Compute-Cluster, der irgendwie batchmäßig Aufträge kriegt und die der Reihe nach abarbeitet. Jeder kriegt einen Prozessor oder einen Core. Wie schaut es jetzt aus? Hier fangen wir mit dem unteren mal an. Wie schaut es mit dem Common Cache aus? Macht das Sinn, den groß zu machen? Ja.
Es wäre schön, wenn wir zumindest zwei Assoziativen
kriegen. So nach dem Motto, wenn zwei Programme laufen und sie sind voneinander verschieden, dann ist jetzt nicht mehr sichergestellt, dass die Adressen voneinander unterschiedlich sind. Soll heißen, sie kollidieren häufig. Ja. Ja, jetzt sind natürlich gerade die großen Caches eigentlich nicht unbedingt mehrfach assoziativ. Ja, in dem Fall würde ich sogar sagen, lass den Common Cache, den Third Level Cache eigentlich weg. Der bringt nichts. Sinnvoller wäre jetzt in diesem Falle hier die höheren Etagen größer zu machen, dass jeder Thread oder jeder Core für sich arbeiten kann. Soll heißen, wenn der hier nicht in seinen Caches alles drin hat, was er braucht, dann fragt er ja ständig über den Bus die Umwelt. Naja, und dadurch ist für alle anderen Cores natürlich der Hauptspeicher blockiert in dem Moment. Und das ist so der typische Fall heutzutage bei den Multicore-Rechnern. Der Hauptspeicher ist der Flaschenhals. Also, die Common Caches hier, die müssen es letztendlich richten. Da muss so viel drin sein, dass die Cores für sich praktisch rechenfähig sind. Jo, dann mal hier nächstes Szenario. Prozessoren machen viel Betriebssystemaufrufe. Was könnte das sein? Typischer Anwendungsfall. Ups, falsche Richtung. Sagen wir mal, so ein Apache-Webserver, der von außen tausende von Anfragen kriegt und die einzelnen Cores sollen jeweils die Antworten berechnen. Dann holen sich alle Cores immer aus dem Betriebssystem einen Auftrag, rechnen ein bisschen rum und schreiben das Ergebnis übers Betriebssystem ans Netzwerk wieder raus. Wie groß muss jetzt welcher Cache sinnigerweise sein?
Ja. Ja, das ist auch die Frage, ist von einem Betriebssystem reentrant, können da zwei Threads gleichzeitig drin sein?
Also heutzutage ja, sage ich mal. Naja, Windows, ja. Windows bedingt, Linux haben sie schon ganz gut hingekriegt. Und alle anderen Server, was weiß ich, so Spark-Server oder so, die sind sehr reentrant. Sonst geht da heutzutage viel zu viel Performance drauf. Ja, angenommen, die rechnen alle im Wesentlichen im Betriebssystem. Wie groß muss jetzt welcher Cache sein? Naja, Betriebssystem ist letztendlich eine Sammlung von Unterprogrammen, die sie alle benutzen. Und dann haben wir eigentlich das gleiche Szenario oder so ein sehr ähnliches. Das ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie hier oben. Sie arbeiten an der gleichen Aufgabe. Sie haben zwar nicht die gleichen Daten, aber sie haben die gleichen Unterprogramme, die sie abarbeiten. Also brauchen wir auch da wieder große Third-Level-Caches. Jo, wenn die Prozessoren alle im Wesentlichen rechnen, genau, dann brauchen wir vielleicht mehr oder weniger gar keinen Cache. Wenn sie wirklich ernsthaft rechnen, dann braucht man zwar immer mal ein Datum, aber wenn man viel drauf rumrechnet, dann kommt es nicht drauf an, ob man das Datum sehr schnell kriegt. Jo, was heißt das jetzt? Welchen Prozessor kauft man sich jetzt? Naja, das macht eben einen großen Unterschied, was man machen will. Und da unterscheiden sich dann beispielsweise auch die Intel- und die AMD-Prozessoren gegenüber, sagen wir mal, irgendwelchen Sun-Prozessoren, Spark-Prozessoren. Wenn man sich nämlich irgendwie einen Spark-Server kauft, Server heißt im Wesentlichen, naja, da rechnen viele irgendwie im Betriebssystem mit viel I.O. Das sieht einfach ein bisschen anders aus, als wenn ich mir so einen Wald- und Wiesen-PC kaufe bei Aldi, den ich zum Spielen verwenden will. Und da ist der Aldi-PC von der Performance her möglicherweise sehr schön. Also da wundert man sich dann, auch bei Aldi kriege ich doch für 500 Euro einen PC, der leistungsmäßig sieht er genauso aus wie so ein Spark-Server, den ich für 20.000 Euro kaufen muss. Ja, so Benchmark-mäßig ist der Spark-Server vielleicht sogar noch schlechter. Aber I.O.-mäßig, weil er nämlich die Caches an der richtigen Stelle hat, ist er möglicherweise ordentlich was schneller. Also da kann man noch durchaus Unterschiede haben. Jo, wie bauen wir die Dinge jetzt zusammen? Also wir haben hier das Bildchen gehabt. Und da waren die, in diesem Falle drei Prozessoren, alle an dem gleichen Bus. Das machen wir nächsten Donnerstag. Jo, sorry. Dankeschön fürs Mitmachen, auch wenn es heute ein bisschen zäher war als sonst. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Und ich trete euch nochmal, dass ihr denn eure Zettelchen hier benutzen sollt. Habe ich meine Pflicht getan. Dankeschön, bis Donnerstag.